Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 222 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute für euch an diesem Karnevalswochenende der Büttenredner des Schwimmsports und habe nach einwöchiger krankheitsbedingter Pause die folgenden Themen für euch mitgebracht. Wir werfen einen Blick voraus auf die deutschen Meisterschaften, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, auf die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf, die Finals, die Europameisterschaften und die Junioren-Europameisterschaften, sofern das irgendwie möglich ist. Also wir werden uns in aller Breite mal mit den kommenden saisonalen Wettkampf-Highlights beschäftigen. Außerdem sperren wir die Lauscher auf in der Wissenschaft der Woche und werfen einen Blick zurück, was so bei mir in den letzten zwei Wochen passiert ist und in der nahen Zukunft noch so kommen und folgen wird. Doch ich möchte die Folge nicht beginnen, ohne nochmal wieder meinen Dank an alle Supporter und Unterstützer dort draußen rauszuschicken. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Projekt hier unterstützt durch Feedback, durch E-Mails, durch Anregungen unter andre@swimcast.de oder über die Social-Media-Kanäle könnt ihr mich erreichen und mir gerne eure Meinungen zu diesem Format hier zukommen lassen. Auch Themenwünsche oder Interviewwünsche sind dort herzlich gerne gesehen. Oder zur Deckung der Kosten, denn so ein bisschen Kosten verursacht das Ganze hier schon, könnt ihr unter paypal.me/swimcast eine kleine Münze in die virtuelle Badekappe werfen und jedes Münzstück ist dort willkommen. Den Link dazu findet ihr unten in den Shownotes. Dazu sei dann auch gleich gesagt, dass ich vor zwei Wochen, also in der letzten Folge, angekündigt hatte, dass sich hier demnächst einiges ändern wird an den Zahlungsmodalitäten. Das werden wir wohl vielleicht mal auf die Bank noch ein bisschen schieben, denn die Recherchen haben ergeben, dass Vero tatsächlich auch gar nicht mit meiner Bank zusammenarbeitet und das hat der ein oder andere von euch auch schon angemerkt, dass das dann vielleicht schwierig werden könnte mit den Unterstützungen, weil ich glaube, wenn ich das so richtig gesehen habe, die ganzen direkte Banken im Moment noch nicht sich dazu entschieden haben, Vero gut zu finden und in ihrem System zu unterstützen. Von daher wird der PayPal vorerst weiterhin die erste Adresse sein und bleiben. Ja, soweit jetzt erstmal dazu, zu diesem kleinen, aber feinen Intro. Und bevor meine Stimme wieder versagt und ich in ein kleines Husten ausbreche, lasst uns weiterlaufen mit den Chlorgeschichten aus den vergangenen zwei Wochen. Und schwimmerisch ist ein bisschen was passiert in den vergangenen zwei Wochen, bevor es mich dann am letzten Januarwochenende beim Skilanglauffahren in Oberhof dahin gerafft hat, nicht nur, ja, wortwörtlich möchte man fast sagen, nach 16 Stürzen war ich dann auch wieder zurück auf dem Hotelzimmerchen, sondern auch sinnbildlich gab es eine kleine Erkältungsdip in der Leistungsperformance, in der Fähigkeit hier hinter dem Mikrofon, deswegen fiel die Folge aus, aber eine Woche zuvor, am 25.01., hatte ich das große Vergnügen, mal wieder hinter einem Schwimmhallenmikrofon zu sitzen und die Winterwettkämpfe meines eigenen Vereines, also der SG Hamburg West, stimmlich zu begleiten. Und das hat, ehrlich gesagt, hat das mal wieder ganz schön Spaß gemacht, weil es auch hinten raus auf den langen Strecken nochmal wieder interessant wurde, dass man auch ein bisschen was erzählen konnte zum A, den Sportlerinnen oder Sportlern, die da im Becken unterwegs sind und B, auch zu dem, was man denn dort eigentlich sieht, sprich, wie verändert sich denn so die Stilistik mit der Erschöpfung, werden die Züge etwas länger, kürzer, wie verändert sich die Wasserlage, hier und da war es auch mal möglich, da ich ja die Sportler auch selber ein Jahr lang betreut habe und trainiert habe, mal hier und da was zur Geschichte zu erzählen, wer vielleicht so bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften dabei war und so, also dem Ganzen etwas mehr zu geben als nur das Namen vorlesen, sondern ein bisschen mehr Bühne aufzubauen und das war schon ziemlich cool, also das hat echt Spaß gemacht und nochmal auch vielen, vielen Dank an alle diejenigen und das waren tatsächlich ein paar, die dort vorbeikamen und das lobend nochmal hervorgehoben haben. Ich freue mich, wenn das tatsächlich auf Anklang stößt, dass wir ein bisschen mehr erzählen zum Schwimmen als nur, ja, die schwimmen jetzt dort von links nach rechts und dann sind wir mal einfach für 10 Minuten still, bis das Rennen vorbei ist. Ja, schön, dass das Anklang gefunden hat, das hat echt Spaß gemacht. Etwas weniger spaßig war allerdings das, was sich häufiger auf so kleinen Vereinswettkämpfen abspielt und was, glaube ich, nicht förderlich ist für den Schwimmsport, denn der erste Abschnitt mit dem kindgerechten Teil, wo die ganzen Jüngeren dabei waren, der war noch ziemlich cool, der war zeitlich im Rahmen, ich glaube, der hat so in der Summe nicht ganz 2 Stunden gedauert, irgendwie sowas jedenfalls, ging zügig hintereinander weg, das war flott, Kampfrichter wechseln die Seiten, viel zu tun, viel Zuschauer, auch auf den Plätzen, auf den Bänken. die dazugeguckt haben. Und das ist durchaus attraktiv gewesen. Tragischerweise konnten wir dieses Tempo im zweiten Abschnitt nicht halten und waren dann schlussendlich bei, wie lange sollte es eigentlich gehen? Ich glaube, es sollte 5 Stunden gehen. Haben wir dann in der Summe 1 Stunde hinten dran gehangen und verloren. Also wir haben gute 60 Minuten überzogen in einem Wettkampf mit einem Format, das sich da auch ja schon der ein oder anderen Länge generell erwiesen hatte. Und interessanterweise haben wir währenddessen auch mal kurz über die Ausschreibung für einen Pflichtzeitenwettkampf gesprochen, wo dann auch mir die Ausschreibung vorlag. Und ich meine, so sage ich, ich verstehe das Prinzip nicht. Ihr wollt einen kurzen Wettkampf, ihr wollt, dass es nach 2,5 Stunden oder so zu Ende ist. Und macht jetzt den Klops auf, dass es alle Strecken geben muss. Die 200 Lagen, die 100 Meter, die 200 Meter in jeder Lage und dann nochmal, keine Ahnung, 50 Beine hinten raus oder so. Ich kriege nicht mehr ganz genau hin. Das kann nicht funktionieren, weil am Ende dann pro Wettkampfstrecke waren irgendwas übrig, dass man dort maximal 3 Läufe machen konnte, um überhaupt diese 2,5 Stunden einzuhalten. Das kann nicht funktionieren. Also dort eine Reduktion des Wettkampfprogramms zugunsten einer gewissen Knackigkeit und Schnelligkeit wäre mein Ratschlag gewesen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dort so entwickelt. Hat auch den Vorteil, bei 2 Stunden Wettkampfdauer kann man eigentlich nicht 1 Stunde Verspätung aufbauen, sondern das Ganze ist dann doch sehr, sehr planbar. Nun ja, das so die kleinen Eindrücke von den Vereinswettkämpfen am Beckenrand, die ja nun wirklich die Basis bilden und da, wo die große Leistungspyramide, auch wenn mancher das Wort vielleicht gar nicht so gerne hört, aber das ist die Basis, da schaffen wir die Begeisterung für den Schwimmsport und das muss meiner Meinung nach da deutlich attraktiver sein. Dann stecke ich außerdem mitten in den Vorbereitungen für den 24.02., wo ich vor den A-Lizenzen dann über das große Thema Außendarstellung referieren darf. Da habe ich auch schon ein paar sehr, sehr schöne Ideen und habe da richtig Bock drauf, dort mal einzusteigen in das Thema und einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und dann im Anschluss auch noch für einen gemeinsamen Austausch, für einen Plausch, für eine Runde Frage-Antwort-Spielchen, wo wir vielleicht mal so ganz wild Ideen, Konzepte in den Raum werfen können und so ein paar Sachen diskutieren können, die man möglicherweise revolutionieren oder neu machen könnte. Da freue ich mich schon sehr drauf, wer auch immer da vielleicht jetzt gerade zuhört, euch jedenfalls in Heidelberg zu sehen. Ja, und dann hat das Training auch wieder angefangen, nicht in der vergangenen Woche, aber jetzt am Montag wieder und das war direkt mit einem kleinen, mit einer Verletzung gesegnet, also gar nicht mal so wirklich erfolgreich gewesen, denn ich wollte so bloß knapp 1 Stunde mitmachen und auf der letzten Viertelstunde geschah es, dass sich 2 Handrücken miteinander kreuzten und zwar nicht auf die gute Art und Weise, sondern beide mit Schwung nach vorne geworfen. Und da ich nun nur mit Fleisch und Blut in diesen tragischen Zweikampf angetreten war und meine Konkurrentin allerdings sich ein gewisses Metallstück namens Smartwatch ums Handgelenk geschnallt hatte, verlor ich diesen Kampf und laufe jetzt hier mit einer kleinen Wunde am Handrücken rum mit 2 so Schrammen, die hoffentlich demnächst rückstandslos wegverheilen werden. Damit war das Training dann auf jeden Fall vorbei und so ein bisschen fehlen mir die Zeiten, in denen man sich einfach noch ehrlich mit Pedal gegen Pedal duelliert hat. Nicht, dass das weniger schmerzhaft gewesen wäre, aber das war wenigstens ein fairer Kampf, wenn beide mit so Klodeckeln an den Händen aufeinander zuschwammen und so ein kleines Chicken Race gespielt haben, wer denn wohl jetzt zuerst ausweicht bei den 8x400 Freistil, die man sich dann da, naja, na gut. Das war jedenfalls noch ein ehrlicher Kampf und das war irgendwie ziemlich unfair. Nun ja, heute geht's weiter, es wird schon wieder werden. So, und damit machen wir den Schluss zu den ganz persönlichen Geschichten und öffnen den Weg zu den News der vergangenen 2 Wochen. Und in diesen News der vergangenen Wochen gab es am 4.2. endlich ein kleines Bröckchen, das uns Schwimminteressierten, Begeisterten, Schwimmaffinen hingeworfen worden ist vom Deutschen Schwimmverband. Denn die Saison ist schon locker easy peasy zur Hälfte rum, es sind doch bloß noch ein paar Monate bis zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, bloß noch ein knappes halbes Jahr bis zu den Europameisterschaften, die dann auch den Höhepunkt dieser Schwimmsaison darstellen. Im Sommer vorher finden noch die Junioren-Europameisterschaften statt in München, wie wir jetzt offiziell wissen, dort im ehemaligen Olympiabecken der Spiele 1972. Also schön, dort mal aus Berlin wegzufahren und etwas anderes zu sehen, finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Aber das können wir an einer späteren Stelle nochmal diskutieren. Jedenfalls die Saisonplanung bei den meisten ist ja dann ausgerichtet auf diese Höhepunkte, sei es jetzt der schwimmerische Mehrkampf, die deutschen Meisterschaften, seien es die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, offene deutsche Meisterschaften, was da so auf dem Weg rumliegt an schnellstmöglichen Qualifikationswettkämpfen, die man so erreichen kann als Trainingsgruppe, als Sportlerin, als Sportler oder als Verein. Und seit dem 4.2. ist dann zumindest auch klar, wie der Weg, wenn man dann die ganz hohen Ziele anstrebt, zu den Europameisterschaften im offenen Bereich und der Juniorenwertung aussieht. Dort gibt es im Wesentlichen zwei Wettkampfhöhepunkte, die da rumliegen auf dem Weg dahin. Das eine sind die deutschen Meisterschaften bzw. ein Qualifikationszeitraum und der zweite Wettkampfhöhepunkt sind die Finals in Hannover. Und jetzt mag man sagen, okay, Veröffentlichung für diese Qualifikationskriterien war der 4.2.2026. Also ein knappes halbes Jahr vor dem eigentlichen internationalen Höhepunkt. Wie reiht sich das denn ein? Also mir persönlich kam das relativ spät vor dieses Jahr. Ich hatte so den Eindruck, in den vergangenen Jahren war das deutlich zeitiger bekannt. Und zurückgeblättert bis ins Jahr 2022 war das jetzt in diesem Jahr 2026 auch tatsächlich der zweitspäteste Zeitpunkt. Also 2022 wurde im November 21 bekannt gegeben. Für 2023 war es Mitte Januar 23. Für 2024 war es im März 24. Und für die für das Jahr 2025 gab es dann kurz vor Weihnachten 2024 die Nominierungskriterien beziehungsweise die Qualifikationskriterien. Also wir sind da sehr, sehr spät dran und lediglich in der Olympiasaison wurden die Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele später veröffentlicht als jetzt in diesem Jahr. Da kann man ja sogar noch argumentieren, da hat der Deutsche Olympische Sportbund einiges mitzureden, wie denn so die Qualizeiten ausgestaltet werden sollen und so ganz tief bin ich dann nicht drin in dem Prozedere. Aber es war dann doch schon auffallend spät in diesem Jahr. Aber immerhin gibt es da jetzt Klarheit, welche Zeiten geschwommen werden müssen für Europameisterschaften, für die offene Klasse, für die Junioren, für die Youth Olympic Games gibt es noch keine Kriterien, da wartet man noch auf die Kriterien vom DOSB und auch für das CECJM, Central European Countries Junior Multinations Wettbewerb, der wird jetzt aber erstmal keine Rolle spielen, sind diese Kriterien nun bekannt. Ja, und dann gibt's ja noch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften und die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Zu denen werden wir gleich noch kommen. Widmen wir uns den Qualifikationsanforderungen für die Europameisterschaften, denn die sind gar nicht so wahnsinnig überraschend. Vom 10. bis 16.8. geht es in Paris um die internationales Edelmetall auf europäischer Ebene. Vier Aktive werden vom DSV je Disziplin und Geschlecht nominiert, so sie denn die DSV-Norm erfüllen. Dabei haben allerdings die Top 4 Athletinnen und Athleten der Weltmeisterschaften aus Singapur 2025 Vorrang. Wichtig finde ich hierbei, dass die bei der Nominierung Vorrang haben, die Athletinnen und Athleten, aber nicht explizit vornominiert sind. Also auch die müssen die entsprechende DSV-Norm erfüllen. Durchaus ja einer der Kritikpunkte aus den vergangenen Jahren. Ich denke, okay, die Leistung jedes Jahr zu erbringen, um beim Saisonhöhepunkt dabei zu sein, macht schon irgendwie Sinn. Dann gibt es noch Staffelnominierungen, die finden wie immer statt aus dem Mittelwert, aus Vorlauf und Finale, also muss man zweimal schnell schwimmen, macht auch Sinn, hat sich bewährt und ist bekannt inzwischen. Und der Quali-Zeitraum geht vom 30.03., also schon in anderthalb Monaten geht's los, das müsste dann auch die Stockholm-Schwimmwettkampf müsste das dann sein, der das den Reigen eröffnet, bis zum 26.04., also dem letzten Tag der deutschen Meisterschaften. Verpflichtend, um mit nach Paris tatsächlich zu fahren, ist es, an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen und am Wettkampf die Finals in Hannover. Für die Junioren-Europameisterschaften, die vom 7. bis 12.07. in München ausgetragen werden, werden ebenfalls vier aktive Disziplinen und Geschlecht bei Erfüllung der Norm nominiert. Das betrifft die Jahrgänge 2008 bis 2010. Voraussetzung für eine Nominierung ist die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften und einem Vorbereitungstrainingslager. Der Quali-Zeitraum erstreckt sich vom 17.04. bis zum 26.04., also über ganze 9 Tage. Und warum dieser Zeitraum so kurz ist, erschließt sich mir nicht, weil wir bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften davon reden, ey, okay, soll der One-Shot, Druck minimiert werden, deswegen gibt es mehrere Qualifikationswettkämpfe und nicht nur einen. Für die Europameisterschaften gibt es einen fast 4-wöchigen Zeitraum, da liegt Ostern dazwischen, ist mir schon klar, aber auch da gibt es dann entsprechend 3 oder 4 Wettkampfwochenenden, an denen Normen erfüllt werden können. Aber für die Junioren-Europameisterschaften, für den Nachwuchs, der eigentlich genau aus dieser One-Shot-Situation, wenn sie mal ein bisschen schnüpfeln, kränkeln, sonstiges rausgenommen werden soll, da sagen wir, geil, zwei Wochenenden reichen voll aus. Zumal man sich auch, glaube ich, überlegen kann, vom 17. bis 19.04., was da so wettkampftechnisch stattfinden wird. Vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, wenn eine Woche später die deutschen Meisterschaften sind, was so an hochqualitativen Wettkämpfen. Naja, wer bin ich, um das jetzt hier zu beurteilen, final. Und es gibt aber noch wichtige Veränderungen bei den Junioren-Europameisterschaften. Wie im vergangenen Jahr gibt es keine Qualifikationsmöglichkeiten über die 50 Meter Strecken. Also es gibt keine gesonderten Qualizeiten für die 50 Delfin Rücken, Brust und für die 50 Delfin Rücken und Brust. 50 Freistil schon. Was für mich so ein kleiner Widerspruch ist zur Kadernominierung, denn die wurden jetzt für 25/26 erstmalig auch möglich über mit einer Normerfüllung, Pflichtzeiterfüllung über die 50 Meter Delfin Rücken, Brust. Bei den Junioren-Europameisterschaften muss man sich für die Kurzstrecken dann wiederum allerdings über eine Normerfüllung auf der 100 Meter Strecke ja qualifizieren, reinschwimmen, wie auch immer. Vielleicht, also kam für mich überraschend zumindest, wenn wir sagen, okay, die Olympischen Spiele bestehen jetzt aus 50ern, bei den Weltmeisterschaften gibt es 50er, bei den Europameisterschaften gibt es 50er, bei den Junioren-Europameisterschaften gibt es 50er. Für alles kann man sich separat qualifizieren, für die JDM nicht. Da musst du 100 Meter schwimmen, um über 50 Brust dabei zu sein. Nun ja, und dann gibt es noch Veränderungen in den Pflichtzeiten, die gar nicht so unerheblich sind. Über die 1500 Meter Freistil der Männer musste man 2025 noch eine 15 Minuten und 25 Sekunden schwimmen, um dabei zu sein. Dieses Jahr reichen 8 Sekunden weniger, 15:33 hier die Pflichtzeit, also gute Nachrichten für die Langstrecken Männer. Schlechte, wenn nicht gar fatale Nachrichten für die 200 Delfin-Spezialistinnen, also bei den Frauen. Dort gibt es im Jahrgang 2009-2010 eine Verschärfung der Pflichtzeit um fast 5 Sekunden. Aus einer 2:18:20 wurde jetzt eine 2:13:60. Kleiner Bummer auf einer eh schon völlig unterrepräsentierten Strecke. Es ist, wie es ist. Muss man sich jetzt damit abfinden. Soweit die Rahmenbedingungen, um sich für die Europameisterschaften, Junioren-Europameisterschaften zu qualifizieren. Ein wesentlicher Bestandteil, den wir jetzt immer gehört haben für diese EMJDM, sind die deutschen Meisterschaften in der Berliner SSE. Und es sind ja nur noch knappe 2 Monate, knapp 2,5, also 24. geht's oder 23. geht's, glaube ich, los, bis zum Event in Berlin in der deutschen Hauptstadt. Aber heute, Stand heute, 12.02., gibt es immer noch keine Ausschreibung für diese deutschen Meisterschaften. Das mag den Top-Aktiven egal sein, die dann Richtung EM, JDM schielen. Die werden wissen, sind wir dabei, egal was ihr macht, egal ob es eine Bestenliste ist, egal ob es eine Pflichtzeit ist, sind wir dabei, werden wir schon irgendwo in diesem Qualifikationszeitraum, der keine Ahnung wann beginnt und wann zu Ende sein wird, werden wir schon irgendeine Pflichtzeit geschwommen sein. Wenn nicht, nominiert uns der DSV, weil wir Kaderaktive sind, so sei es. Sicherlich gibt es da auch schon inoffizielle Informationen, die in den höheren Trainerkreisen dort irgendwie kursieren. Alles andere wäre dann doch eine Überraschung, denn das Programm wird mit Sicherheit diskutiert und besprochen werden. Was mir hier allerdings zu kurz kommt, ist die Basis. Wir wollen ja nicht nur die besten 10 vielleicht dort auf dem Startblock sehen, sondern den besten 30 oder 40 in Deutschland die Möglichkeit geben, sich dafür zu qualifizieren und dort zu starten. Und da warten jetzt also essentielle Fragen eigentlich auf ihre Beantwortung. Und das sind Fragen wie zum Beispiel, wie ist denn der Quali-Zeitraum? Seit wann darf man sich denn für die deutschen Meisterschaften qualifizieren? Kann man jetzt zurückgucken? Okay, aber so eine Veränderung ist ja trotzdem vielleicht im Raum. Funktioniert das Ganze über Pflichtzeiten oder über den Platz in der Bestenliste? Wie ist eigentlich die Streckenreihenfolge? Wann muss ich mir Urlaub nehmen? Wann brauche ich vielleicht eine Befreiung von der Schule? Wann muss ich vielleicht meine Ausbildung pausieren? Wo muss ich denn mal meinem Chef Bescheid sagen, dass ich möglicherweise am Donnerstag, Freitag nicht da bin, weil ich mich für die 100, 200 Meter Brust bei den deutschen Meisterschaften qualifiziert habe? Wäre vielleicht irgendwie schön zu wissen, dass mal das rechtzeitig. Die Fragen sind gestellt worden, habe ich vergangene Woche eine E-Mail gestellt an den Deutschen Schwimmverband. Zu keiner der genannten Fragen wollte der DSV offiziell Stellung beziehen, ließ sich nur so viel zu einer Aussage hinreißen, dass die Veröffentlichung jetzt demnächst zeitnah erfolgen soll. Zeitnah ist ja ein einigermaßen dehnbarer Begriff, möglicherweise war da noch diese Woche im Raum oder nächste Woche, was auch immer dann vielleicht so zeitnah ist. Woran scheitert so eine Veröffentlichung, so eine Ausschreibung dann eigentlich? Und bei den deutschen Meisterschaften spielt das Fernsehen als Partner, die öffentlich-rechtlichen Sender, natürlich eine große Rolle, die sich überlegen, okay, wir wollen einen, und der DSV hat ja auch ein Interesse dran, so ehrlich müssen wir sein, ja, wir wollen einen Lukas Mertens zur besten Sendezeit zeigen, wir wollen eine Angelina Köhler zur besten Sendezeit zeigen, wir wollen eine Nina Holt zur besten Sendezeit zeigen und so weiter und so fort. Gibt ja genug Gesichter und Namen, Melvin, Imodu und so weiter, die wir dort sehen wollen, die das Publikum anziehen, die bekannt sind, mit denen man nach außen Werbung betreiben kann für seinen Schwimmsport. Und so haben die TV-Partner dort durchaus ein Mitspracherecht in der Gestaltung des Wettkampfprogrammes, das zum Beispiel attraktiv zu machen, möglichst schnell hintereinander. Wir erinnern uns, letztes Jahr waren in einer Stunde knapp die A-Finals durchgerasselt. Aus genau dem Grund, kurzes, knackiges Format, die Stars waren auf dem Startblock, was dazu führte, dass am Wochenende die ganzen 50er stattgefunden haben mit Doppelstarts von Luca Armbruster und Angelina Köhler. Ich glaube, Luca hatte verzichtet, aber sei es drum. War jetzt nicht so ganz optimal, aber das sind vielleicht so Sachen, die dort auch dann nochmal diskutiert werden müssen und zu einer Verzögerung für die Veröffentlichung der Ausschreibung letztendlich dann sorgen. Also, Quintessenz, wir warten noch auf die Ausschreibung der deutschen Meisterschaften und zu den einigen Fragen wollte man sich jetzt hier nicht äußern. Dann ein zweiter wichtiger Wettkampf für die Qualifikation zu den Europameisterschaften war es, an den Finals in Hannover teilzunehmen. Das Finalskonzept gibt es seit einigen Jahren in der deutschen Sportlandschaft. Das ist quasi eine deutsche Olympiade, wenn man so will, schwieriges Konzept, aber sagen wir eine deutsche Multisportveranstaltung. Das trifft es möglicherweise eher, die im jährlichen Rahmen ausgetragen wird, wo die abseits des Mainstreams stattfindenden Sportarten, Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, mehr fallen mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ein, aber sei es drum, ihr wisst, was ich meine, alles, was nicht so große Sponsoren hat, ja, Basketball, Handball, Fußball, die machen ihr eigenes Ding, so, Eishockey auch und was, aber diejenigen, die wirklich um Zuschauerinnen und Zuschauer kämpfen, die tragen an einem Ort in Deutschland einmal im Jahr alle ihre deutschen Meisterschaften aus. Und die Schwimmer hatten sich da letztes Jahr, glaube ich, rausgezogen, waren vor 2 Jahren oder so schon mal Bestandteil des Ganzen in Berlin mit ihren deutschen Meisterschaften. Hat den Vorteil, dass die öffentlich-rechtlichen Sender einmal Fernsehequipment, Übertragungsequipment irgendwo hinfahren und damit wahnsinnig viel abdecken. Und dann sieht man rund um die Uhr quasi Live-Sport dort mit den deutschen Meisterschaften und die Sportarten haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Großartiges Konzept. Wirklich hervorragend, kommt auch an, um eben die Sendezeit zu generieren. Sonst wäre das für die Leichtathleten, glaube ich, zum Beispiel gar nicht so attraktiv. Beziehungsweise würden die dann so gar nicht ihre Zeit bekommen. Vielleicht nochmal zu den Sportarten. Das gehört, ich habe kurz nachgeguckt, weil es mich ja nicht ruhen lässt. Rudern gehört mit dazu, Breakdance gehört mit dazu, 3x3-Basketball, Bogensport, Flag-Football, Gewichtheben, Judo, Kanu, Windsurfen, Triathlon, Trampolinturnen und so weiter und so fort. Also wirklich ziemlich viel. Die Leichtathleten spannenderweise dieses Jahr nicht. Naja, aber die rhythmische Sportgymnastik dafür, sei es drum. Jedenfalls all diese Sportarten bekommen dort Screentime, auch so wichtig für Sponsoren und so. Jetzt macht man aber aus dem Schwimmerischen ist das Problem, dass der Zeitpunkt extrem schwierig ist. Die Finals finden dieses Jahr in Hannover statt und zwar vom 23. bis zum 26.07. Das ist natürlich viel zu spät für eine deutsche Meisterschaft und eine schlussendliche Qualifikationshürde im Hinblick auf Zeiten oder ähnliches für die Europameisterschaften, weil es roundabout nur 2,5 Wochen vor den Europameisterschaften ist. Also du kannst nicht bei den Finals 2,5 Wochen vorher absolute Topleistung abliefern und dann 10 Tage, 15, 16, 20 Tage später nochmal in Paris. Das ist sehr, sehr schwierig. Mitten in der Taper-Phase auf die Europameisterschaften, die Sportlerinnen und Sportler sind da hochsensibel. Meiner Meinung nach ist eine Belastungsspitze trotzdem möglich, die sehr dosiert sein sollte, macht man sonst auch in so einem Tapern, aber es soll wirklich sehr, sehr dosiert sein. Viel wichtiger, und das habe ich versucht vorher herauszuarbeiten, ist es aber hier eine mediale Präsenz zu zeigen, sprich, da zu sein, für Interviews zur Verfügung zu stehen, Trailer einzusprechen, diverse Videoaufnahmen zu machen, die dann im Rahmen der Europameisterschaften benutzt werden können, um die Sportlerinnen und Sportler nochmal vorzustellen. Und auch hier wieder, statt dass die Öffentlich-Rechtlichen dann nach Hannover fahren und nach Berlin und nach Magdeburg und nach Essen und dort die Top-Athletinnen und Athleten irgendwie filmen und einsammeln, haben sie dort alle einmal an einem Ort versammelt und der DSV hat auch die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser Finalwettkämpfe maximal präsent zu zeigen. Tragischerweise ist jetzt aber die Frage, okay, welches Programm machen wir denn da? Jetzt wissen wir alle, können wir Florian dort auf den Startblock stellen oder auch von mir aus Luca Armbruster und 100 Schmetterling schwimmen lassen gegen Joscha Salchow. Dann wird das vielleicht so ein Mittel sein von der Zeit, aber man kann das trotzdem ja dann entsprechend verkaufen und nett sein. Aber sollen dann bloß die beiden gegeneinander schwimmen? Ist vielleicht gar nicht so ansprechend und so attraktiv. Und deswegen ist hier noch wirklich in der Ausarbeitung, wie das Ganze denn aussehen soll. Welche Strecken werden überhaupt angeboten? Welche Aktiven, welche Sportlerinnen und Sportler sind dafür überhaupt vorgesehen? Welches Format soll dort generell gemacht werden? Und im Zweifel nutzt man da die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen was anders zu machen, ein bisschen was attraktiver zu gestalten und da Stückchen abzurücken von dem traditionellen Format mit Vorläufen Finals oder Vorläufe Halbfinals, Finals und irgendwie was anders zu machen, aber so im Großen und Ganzen werden die Finals jetzt hier, glaube ich, ein sehr interessanter Wettkampf, weil alle da sein müssen, die zu den Europameisterschaften fahren und mit Sicherheit wird auch das Juniorenteam da sein, 2 Wochen nach den Junioren-Europameisterschaften in München, sodass wir hier ein sehr, sehr starkes und namhaftes Teilnehmerfeld haben werden, das in wie auch immer gearteten Wettkämpfen antritt. Ärgerlich wieder an der Stelle für die Vereine, für die zweite, dritte Garde, sage ich jetzt mal, auch hier noch völlig unklar, inwiefern eine Teilnahmemöglichkeit da bestehen wird. Und dann kommen wir zum letzten, zum möglicherweise vielleicht schwammigsten und zur Spitze des wilden Nichtwissens, habe ich es mal genannt, und einer neuen Struktur zu den deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Der ist ja grundsätzlich umstrukturiert worden. Da gab es viel Umstellungen, eine neue Altersklasse ist dazu gekommen. Es ist nicht mehr nur die AK 11 und 12, sondern auch die AK 13, die jetzt teilnehmen darf an diesem schwimmerischen Mehrkampf. Was dazu führt, wenn man sich das ganze Quali-Prozedere anschaut und dort in die bisher bekannten Informationen eintaucht, dann führt das zu einer Erhöhung der Teilnehmerzahl. Macht ja Sinn, ist ja eine Altersklasse mehr dabei. Und jetzt könnte man eine schöne Schätzfrage draus machen. Letztes Jahr waren es so Pi mal Daumen 320 Aktive, die da in Dortmund im Südbad um die Wette gewetteifert haben, um Medaillen und vordere Platzierungen. Wie viele werden es denn dieses Jahr in der noch festzulegenden Wettkampfstätte sein? Ein Jahrgang mehr, neue Quali-Struktur. Sagt man, okay, 320, ja, durch 2, 160, also sagen wir 480, irgendwie sowas, 500 vielleicht. Das ist falsch, weil der Quali-Modus für die AK-13 vogelwild ist und damit kommt man dann auf insgesamt fast 700 Aktive. Die AK-13 darf nämlich teilnehmen, indem über verschiedene Wettkampfblöcke, jeweils männlich, jeweils weiblich, indem die besten Zeiten über die 100 oder 200 Meter in einer Lage addiert werden, darf man dann in dieser Lage an den deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf teilnehmen. Kann man sich alles durchlesen, sei es drum. Trotzdem ist weiterhin geplant, dass die Veranstaltung am Freitag beginnt und am Sonntag endet. Bei der doppelten Teilnehmerzahl und mit 700 Aktiven und dem Wettkampfprogramm, das dann dort abgeprüft wird, ist das ehrlicherweise dann eine ganz schöne Mammutveranstaltung. Und die Frage ist natürlich, ist das irgendwie realistisch, das so durchzudrücken? Wie lang werden denn dann die Wettkampftage? Ist das mal irgendwie durchdacht worden, simuliert worden? Steht vielleicht die Möglichkeit der Erweiterung auf 4 Wettkampftage überhaupt zur Diskussion, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren? Ob das gut ist, sinnvoll, sei erstmal dahingestellt, aber eigentlich willst du ja auch nicht mit den Kiddos irgendwie 10 Stunden in der Halle sein. Reicht ja schon, wenn wir eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft haben, bei der das so ist. Ja, die Fragen habe ich so vergangene Woche mal per E-Mail an die Verantwortlichen des DSV geschickt bzw. weiterleiten lassen. Ferner dann nochmal nachgehakt, die Idee des schwimmerischen Mehrkampfes, wie es ja hier heißt, deutsche Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf, soll es ja eigentlich sein, so lange wie möglich eine vielseitige Ausbildung zu fördern. Steht auch explizit in den Informationen, die vom DSV dazu rausgegeben wurden. Und der Qualifikationsmodus für die AK-13 ist die kleinste Summe in Addition der Zeiten über 100 und 200 Meter in einer Lage. Und dann tritt man in dieser Lage zum Mehrkampf an. Die Frage, die dort sofort aufploppt, führt das nicht eigentlich in besonderem Maße zu einer Spezialisierung in eben dieser Lage? Also mit welchem Argument bringe ich denn jetzt einem Rückenschwimmer über die 100 Meter bei, dass es eigentlich auch ganz sinnvoll wäre für seine Karriereentwicklung, die 100 Delfin und die 100 Brust zu trainieren. Da guckt er mich an und sagt, willst du von mir? Ich gewinne den Rücken-Mehrkampf mit 10 Sekunden Vorsprung oder werde Dritter. Warum genau soll ich jetzt Brustschwimmen machen? Und den brauchst du nicht kommen mit, naja, in anderthalb, zwei Jahren verändern sich deine Hebel, dann läuft Rücken vielleicht nicht mehr so gut, liegst tiefer im Wasser, aber bist auf einmal super beweglich in der Hüfte oder hast sonst irgendwas gefunden unterwegs, was dich für eine andere Lage prädestiniert und dann hast du die nie geübt. So weit funktioniert das Denken da einfach nicht. Also ist nicht so wahnsinnig clever meiner Meinung nach, sich in einer Lage zu qualifizieren, in einer Lage anzutreten, das Ganze Mehrkampf zu nennen und dann zu sagen, ja, wir wollen eine breite Ausbildungsbasis fördern. Verstehe ich nicht so ganz. Qualifikationszeitraum ist auch noch nicht definiert. Wenn man da auch in die öffentlichen Informationen guckt, und da gibt es inzwischen einige, müssen die Zeiten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erbracht werden, aber dieser Zeitraum ist noch nicht definiert. Und auch hier reden wir inzwischen schon bloß noch von knapp, boah, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwann im, ich glaube Anfang Juni oder so sind die, glaube ich, die Mehrkampfmeisterschaften terminiert. Genau, vom 5. bis 6. Juni, also in guten 3,5 Monaten soll es da losgehen. Wäre mal irgendwie schön zu wissen, wann, wie, wo man dort vielleicht Zeiten schwimmen müsste. Und außerdem gibt es bisher weder Austragungsort noch sonstige Wettkampfinformationen, sowas wie ein Programm, wer schwimmt denn wann, in welcher Reihenfolge, veröffentlicht worden. Auch das muss vielleicht trainertechnisch, betreuungstechnisch geplant werden. Auf die Frage, wann denn da vielleicht so absehbar ist, wann mit solchen Informationen zu rechnen ist, gab es auch hier keine offizielle Antwort, außer das soll nun zeitnah erfolgen und ist noch in der letzten Planung, weil dort auch noch einige Sachen nicht mit TV-Partnern, aber vielleicht mit Behörden, Badbetreibern, mit der Fachsparte, mit allen, die daran so beteiligt sind, diskutiert werden mussten. Deswegen dauerte das noch so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf gelassen. Die Ausschreibung für den Mehrkampf in Dortmund letztes Jahr gab es auch erst im März. Also da waren noch ein bisschen später dran. Aber da war das Konzept schon klar. Da gab es von vornherein nicht so viele Fragen. Jetzt ist ja hier mit der AK-13 auf einmal ein völlig neuer Zweig dazu gekommen, wo völlig unklar ist, wie der überhaupt in dieses Gesamtkonzept eingewebt ist. Neben dem, dass es einige Wettkampfmodalitäten gibt an der Stelle mit einem Sprintwertung und bla bla bla, die sowieso noch völlig unklar sind. Also auch hier tut man sich jetzt im Moment meiner Meinung nach wenig Gefallen, so lange so viel im Düsteren zu lassen und auch auf Nachfrage hin irgendwie nicht, ja, keine Antwort dort Genaues zu geben. Das Einzige, wo wir im Moment so einigermaßen im Bilde sind in den kommenden Wettkampfhöhepunkten, sind die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Hier sind wir ziemlich sicher, was uns erwarten wird. Es gibt ein Wettkampfprogramm, es gibt eine Wettkampfreihenfolge, es gibt Qualifikationszeiten, es ist klar, bis zu welchem Platz in der Bestenliste man teilnehmen darf an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Es fehlen hier eigentlich nur noch Details wie, was kostet das Startgeld und diverse andere Kleinigkeiten, Einschwimmen, Ausschwimmbecken und so weiter und so fort. Sei es drum. Das wird sich alles noch finden, ist auch nicht der große Neckbreaker, da kann man zumindest erstmal sich überlegen, okay, muss ich vielleicht Mittwoch schulfrei beantragen oder halt auch nicht. Viel interessanter bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ist es eigentlich, okay, wie werden denn die bisherigen, und 2 Monate sind ja schon rum, Dezember, Januar gab es die ersten Road to DJM-Wettkämpfe, wie die denn bisher eigentlich so bewertet werden? Liegt das in dem Konzept oder entspricht das so den Vorstellungen, die man von vornherein hatte, was so die Leistungsdichte angeht, was die Wettkampfattraktivität angeht, vielleicht auch was das Bewerberfeld angeht, wie die Wettkämpfe so verteilt sind, wie läuft die Zusammenarbeit mit den Vereinen, wie ist da so die Rückmeldung? Auch das sind Fragen, die ich mal an den DSV gestellt habe und auch hier war die Antwort äußerst wortkarg. Was ich an der Stelle sagen kann, ist, dass es tatsächlich Feedbackgespräche gibt mit den Ausrichtern der Road to DJM-Wettkämpfe. Was dort besprochen wird und wie das im Moment bewertet wird, das konnte / wollte man nicht sagen an der Stelle. Also auch hier ein Informationsloch, möchte ich mal an der Stelle sagen. Und so bleibt eigentlich am Ende dieser Ausführungen wenig Ausrufezeichen und immer noch viele Fragezeichen stehen zu den Modalitäten, zu den Durchführungen, zu den Qualifikationen, zu allem, was so das Wettkampfjahr spicy und würzig macht, nämlich die Wettkampfhöhepunkte, auf die man sich vorbereiten möchte, auf die man hintrainieren möchte, die aber weiterhin sehr nebulös bisher nur gestaltet sind und kann man dann eigentlich fast nur appellieren, Geduld. Die Ausschreibungen sollen zeitnah kommen. Das ist das, was hier jetzt steht. Und alles andere ist dann noch jetzt, ja, müssen wir einfach drauf warten. Ich hätte auch gerne mehr Informationen übermittelt, fundiertere Informationen, aber es ist das, was es ist. Es fällt mir ein bisschen schwer, fast meine Enttäuschung auch zu verbergen, aber mehr war da nicht zu holen an der Stelle. Und bevor wir uns weiterhin in dieses kleine, depressive, traurige Informationsvakuum quasi reinbuddeln, lasst uns zum letzten Teil der heutigen Episode kommen, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Ja, und in der Wissenschaft der Woche heißt es Ohren gespitzt, Lauscher aufgesperrt. Wir widmen uns dem Hören im Wasser. Und zwar bei einem Paper, das den wahnsinnig aussagekräftigen Namen trägt. Metronome Guided Training Accelerates the Adaptation to an Aerobic Training Pace in Swimming. Kurz mal gestolpert ein bisschen. Also, es geht hier um ein metronomassistiertes Training, das die Anpassung an eine aerobe Trainingsgeschwindigkeit beschleunigt. Im Schwimmen. Punkt. So, soweit das der englische Titel in Deutsch übersetzt. Das Ganze wurde veröffentlicht von Marco Fassone und seinem Forschungsteam, die an der Universität von Genua forschen, veröffentlicht in Frontiers in Sports and Active Living im Mai 2025. Open Access, der ganze Spaß. Wem also die Ausführungen hier in den kommenden 15, 20 Minuten nicht reichen, der sei gerne verwiesen auf den Link in den Shownotes. Dort findet ihr das Paper nochmal zum selber nachlesen und prüfen, ob ich hier vielleicht irgendwelchen Quatsch erzählt habe. Worum geht's an dieser Stelle? Was ist die Motivation dieser ganzen Forschungsarbeit gewesen? Die Forschenden sagen, Pacing ist bekanntermaßen ein entscheidender Faktor für den letztendlichen Erfolg im schwimmsportlichen Wettkampf. Da haben sie sicherlich nicht unrecht, ist auch eine ziemlich offensichtliche Weisheit. Spannend ist allerdings nochmal, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass dieses Pacing nicht nur auf den Langstrecken wichtig ist, wo klar ist inzwischen, geht das über die Langstrecken ja hin zu einem negativen Pacing, also die zweite Rennhälfte schneller als die erste Rennhälfte. Auch über die 400 Meter Freistil, ganz wichtig, vorne nicht zu schnell anzufangen oder zu langsam, um da nicht den entsprechenden Nachteilen ausgesetzt zu sein. Sondern, dass dieses Pacing auch auf den 100 Metern und 200 Meter Strecken ganz entscheidende Bedeutung hat. So ist unter anderem in Forschungsarbeiten nachgewiesen worden, dass die siegreichen 100 Meter Aktiven diejenigen sind, die zwischen 60 bis 75 Metern die höchste Geschwindigkeit halten können. Und da spielt es schon eine große Rolle, wie viel du auf oder was du auf der ersten Bahn investierst und wie effizient du dort durchkommst und mit welchem richtigen Pacing du dort durchkommst, um dann eben auf der zweiten Rennhälfte, auf der Rückbahn, genau in diesem Bereich eben zu den schnellsten im Feld zu gehören. Die Effekte, wenn du zu schnell oder zu langsam anfängst, liegen auf der Hand. Bist du zu langsam, ist möglicherweise der Rückstand zu groß, du aktivierst nicht im schlimmsten Falle die entsprechenden Energiesysteme in ausreichendem Maße, um dann während des Rennens weiter das Tempo zu erhöhen, die Energie anzukurbeln, um dort genug Energie zu gewinnen, um eine hohe Schwimmgeschwindigkeit zu erreichen, und dann wirst du halt nicht erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sondern sechster, siebter, achter oder erreichst gar nicht das Finale, schaffst es nicht über den Vorlauf hinweg. Das ist ja vermutlich eher so das Kriterium für, ich fange zu langsam an. Zu schnell ist sicherlich eher ein Thema für die Halbfinals oder Finals, da haben wir ja reichlich den einen oder anderen Deutschen auch, der da ein Lied von singen kann. Rafael Miroslav ist ja immer so ein Kandidat, der gerne eher zu schnell angefangen hat über die 200 Meter, um da nicht von vornherein in Rückstand zu geraten. Das ging manchmal gut, manchmal ging es auch nicht so gut. Naja, so ist das Outcome dann halt. Was passiert, wenn du zu schnell anfängst? Du kommst in den aus der aerob-anaeroben Schwelle raus. Dein Körper schafft es nicht. Das Laktat, was dann produziert wird bei der Energiegewinnung unter Sauerstoffmangel, und das passiert, wenn du zu schnell schwimmst, das Laktat auch wieder wegzuschaufeln aus den Muskeln. Es sammelt sich also an in den Muskeln. Und um dann einer wirklichen Schädigung vorzubeugen, greift der Automatismus, die anaerobe Energiegewinnung wird eingestellt und dann hat er bloß noch der wenig Energie bereitstellende aerobe Weg die Möglichkeit, dich vorwärts zu bringen, und dann reicht es nicht, dann kommst du nicht genug Energie, es werfen nicht genug Kohlen sich ins Feuer, die Holzscheite werden nicht schnell genug nachgelegt oder wie auch immer man das jetzt bildhaft formulieren möchte, um eben die entsprechende Geschwindigkeit aufrecht zu halten. Ganz klassisches Beispiel, die 200 Meter Schmetterling, wenn dann nach irgendwas 100 bis 170 Metern merkt, okay, jetzt übersäuert der Körper, der anaerobe Energieprozess macht zu und ist bloß noch aerob, dann kommen die Arme nicht mehr, dann ist Essig mit Frequenz, dann wird es dieser Plumps-Plumps-Stil. Das ist eine ganz direkte, sichtbare Folge eines zu schnellen Angangs. Beim Rückenschwimmen fallen die Beine ins Wasser und so weiter und so fort. Also da kann man verschiedene körperliche Verfälle beobachten. Je jünger oder je unerfahrener die Athletinnen und Athleten, desto, kann man da ein bisschen Freude dran empfinden, einfach der Entwicklung zuzuschauen. Es passiert ja am Ende nichts Schlimmes. Es sieht halt komisch aus und man weiß, was passiert und weiß auch, wie schlecht sich das gerade anfühlt. Naja. Deswegen kommt diesem Pacing im Trainingsprozess eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Und das kann man durch verschiedene Trainingsmethoden erlernen. Zum Beispiel ganz simpel Try and Error. Lass den Sportler 10x200 Meter Kraul schwimmen mit verschiedenen Angangstempi oder sich für sich selbst, indem man ihm die Endzeit sagt, rausfinden, okay, mit welcher Renngestaltung komme ich denn am schnellsten ins Ziel. Sicherlich sehr mühselig, wenn auch sehr lernintensiv, weil man dort wahnsinnig viel mitnimmt, aber irgendwie, ja, in Anbetracht einer knappen Trainingszeit sicherlich nicht so richtig zielführend. Dann kann man immer wieder über Zwischenzeiten arbeiten. Wenn zum Beispiel 200 Meter schnell schwimmen soll, dann könnte man 4x50 Meter draus machen und immer nach 50 Metern anhalten und die Zwischenzeit zurufen und sagen, ja, passt oder nope, passt nicht. Beide Varianten sind bekannt, also forschungstechnisch eher uninteressant. Und deswegen haben sich die Forschenden jetzt hier eine neue Methodik nicht überlegt, aber in die Anwendung gebracht. Und zwar akustische Rückmeldung mit Hilfe eines Metronoms. Weil sich der Mensch so inhärent oder in sich drin hat, er die Motivation, sich an äußere akustische Reize anzupassen, sich danach zu bewegen. Eines der sicherlich gängigsten Beispiele, wo man sich an Akustik anpasst, ist, wenn wir ans Wochenende denken oder unter der Woche abends tanzen, Tanzkurse. Wenn der Beat so richtig wummert oder der Disco-Fox, der Foxtrot aus den Boxen dröhnt, dann möchte man die Füße da im Takt zu bewegen und folgt damit im Prinzip auch einem Metronom. Zum Beispiel ne, Tanzen oder Eiskunstlauf, wenn wir gerade bei den Olympischen Spielen sind und hier Forscher aus Italien ja haben. Und das Metronom im Schwimmen bietet ebenfalls die Möglichkeit, das Pacing, die Frequenzen gezielt anzusteuern. Man kann also quasi jede Sekunde, kann man ein Zeichen geben und dann weißt du, jede Sekunde soll ein Armzug kommen. Und das Ganze wird im Training auch schon eingesetzt zum Teil. Um zum Beispiel von einer Seite zur anderen zu kommen, wurde das schon benutzt und auch angewendet. Wir hatten auch mal vor vielen, vielen Jahren die Aufgabe der Woche, da ist das auch dieses akustische Signal von einer Seite zur anderen Trainingsinhalt gewesen beim Beep-Test in der Version 1, Version 2. Ja, Version 1 geht es darum, so viel Meter wie möglich in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Zeit wird dann immer kürzer. In der Version Nummer 2 ging es dann darum, dass man 50 Meter schwimmt und die Zeitintervalle, die Intervalle, die man dafür Zeit hat, die werden immer kürzer. Beginnt mit 40 Sekunden, dann 39, 38 und so weiter und so fort. Wären zum Beispiel auch so metronombasierte Trainingsformen, die man dort hat. Ist bekannt, wird schon eingesetzt und deswegen hat die Forscherin jetzt hier interessiert, wie lange dauert das eigentlich, wenn wir so ein Metronom im Training integrieren, bis die Schwimmerinnen und Schwimmer sich an dieses neue Pacing, an die Renngeschwindigkeit, an die Renneinteilung angepasst haben. Und das Ganze haben sie aus der Literatur hergeleitet, findet in drei Stufen statt, das auch für uns vielleicht gar nicht so uninteressant ist am Beckenrand. Das erste ist die Fast Stage. Dort wird quasi direkt im ersten Training findet eine erste Anpassung statt. Also wenn man initial mit dem Methodik in Kontakt kommt, dann ist das die Fast Stage. Dann als zweite Stufe gibt es die Slow Stage und Consolidation. Also es wird zu einer Automation hingeführt über mehrere Trainingssessions hinweg, indem der Reiz langsam ausgeschlichen wird zum Beispiel. Das dauert ein bisschen, aber dann findet das Ganze sich Verfestigung im Hirn und im motorischen Gedächtnis, sodass da das Renntempo auch gehalten wird. Und das letzte ist dann die Retention Stage, also die Retention ist so eine Rückbildung quasi. Das Ganze ist jetzt ein erlernter Skill, dieses Pacing, und das ist auch nach langer Zeit noch abrufbar ohne Übung. Unklar, wie gesagt, ist hierbei, wie lange dauert das, um sich an die durchs Metronom vorgegebene Pace anzupassen und Wie lange dauert das eigentlich mit traditionellen Methoden, wenn man wirklich nur die Durchgangszeit ansagt, als einziges Feedback-Kriterium, sich hier an diese Zeit anzupassen? Und dafür haben die Forschenden 24 Teilnehmende rekrutiert, 13 Männer, 11 Frauen, zwei Gruppen gebildet, a 12 Teilnehmer, jeweils im regionalen und nationalen Niveau, also gar nicht so High-Level aktive, was auch, glaube ich, gar nicht so schlimm ist bei der Forschungsfrage hier. Und genau, die eine Gruppe hat das Ganze mit metronombasiertes Training gemacht, die andere die traditionelle Trainingsmethodik mit Durchsagen. Und die Männer schwammen, hatten Bestzeiten von roundabout 57 Sekunden über die 100 Meter Freistil und die Frauen hatten so Pi mal Daumen 62,5 Sekunden Bestzeit über die 100 Meter Freistil. Tragischerweise sagen die Forscher eigentlich nie, ob das Langbahn oder Kurzbahn ist. Ich weiß nicht warum. Ich tippe mal einfach, dass es Langbahn, ich weiß es nicht. Kann alles sein. Macht für mich aber einen riesen Unterschied. Egal, wollte ich nur mal angemerkt haben. Wir haben das Ganze jetzt gemacht, haben das Ganze 15 Tage lang getestet, sehr, sehr intensiv an den ersten 4 Tagen, und zwar am 1., 2., 4., 5. Tag gab es eine Anwendung mit Metronom. Dann gab es Kontrollmessungen am 8., 12. und 15. Tag, wie stabil denn das jetzt erlernte Bewegungsmuster ist. Dazu schwammen die Schwimmerinnen und Schwimmer über 100 Meter eine Baseline-Zeit, die entsprach ungefähr 65% der Bestzeit. Daraus wurde dann die Zielzeit berechnet, die über die 2x100 Meter mit Metronom erreicht werden musste. Genau. Was den Schwimmerinnen und Schwimmern nicht gesagt wurde, weder die Zeit ihrer Baseline noch die 2x100 Meter Zeit wurde ihnen rückgemeldet. Also sie hatten keine Ahnung im weitesten Sinne, ob sie jetzt eine 1,09 oder eine 1,10 geschwommen sind über die 100 Meter. Das ist durchaus interessant, weil dadurch wirklich nur die Anpassung anhand des Metronoms erfolgt ist in der Bewegungsausführung. Naja, und dann haben sie alle 25 Meter eine akustische Rückmeldung gekriegt. Die Zeit wurde dann auch ermittelt, indem man die Zielzeit durch 4 geteilt hat. Also wenn du eine Minute schwimmst, kam alle 15 Sekunden ein akustisches Signal. Und dann wusstest du, okay, jetzt muss ich die Wende machen, jetzt muss ich wieder Wende und dann den Anschlag machen. Im Kontrollexperiment gab es im Prinzip den gleichen Ablauf, allerdings ausschließlich ein verbales Feedback am Ende jedes 100 Meter Sprints. Also keine Zwischenzeiten, sondern nur am Ende wurde gesagt, passt oder passt nicht. So. Und jetzt steigen wir ein in die Tests tatsächlich und gucken uns mal an den ersten 4 Tagen, wie sich das Ganze denn so verhalten hat. Und der erste Test war ja immer die Baseline, wo sie 100 Meter geschwommen sind, völlig ohne Metronom, ohne jede Vorgabe, einfach als Festlegung der Zeit. Und diese Baseline hatte in jeder Session am 1., 2., 4., 5. Tag die schlechtesten Werte in den gemessenen Parametern, nämlich wie groß war die Abweichung von der Zielzeit überhaupt, wie groß war die Abweichung in den 25 Meter Zwischenzeiten und wie gleichmäßig sind die Sportlerinnen und Sportler denn über diese 100 Meter geschwommen. Das war im Vergleich zu den anderen Messwerten alles dreist eine Katastrophe. Im 2., 3., 4. Test, nachdem die Sportlerinnen und Sportler jeweils 2x100 Meter mit Metronom-Vorgabe geschwommen sind, waren die Werte zum einen signifikant besser und zum anderen ab dem ersten Test, also sie sind 2x100 Meter mit Metronom geschwommen, dann 100 Meter ohne akustische Rückmeldung, nur mit dem, was sie gerade gehört und erlernt haben, war es dann egal, ob es der erste, zweite oder dritte Test war nach Anwendung des Metronoms an diesem Trainingstag. Die gemessenen Parameter lagen alle auf dem gleichen Niveau. Also die Abweichung von der Zielzeit war gleich wenig und zwar bei weitem unter einer Sekunde. Die Abweichung pro 25 Meter war auch viel weniger, roundabout eine Viertelsekunde. Und die Abweichung zwischen den einzelnen Bahnen war auch viel, viel weniger, signifikant weniger als noch im Baseline-Schwimmen. Also mit der ersten Anwendung des Metronoms als Pacing-Tool wurde die Renneinteilung sofort besser. Wie verändert sich jetzt der Baseline-Wert, also der Eingangswert, vom ersten bis zum 15. Tag, also wie dauerhaft, wie persistent ist denn diese Veränderung, die hier initiiert wird? Zum einen ließ sich festhalten in dem Experiment hier, dass sich der Baseline-Wert vom ersten zum fünften Tag signifikant verbessert. Also auch über die 4, ersten, zweiten, vierten, fünften Trainingstag mit dem Metronom wird der Baseline-Wert jedes Mal signifikant besser. Die Abweichung von der Zielzeit nimmt ab, die Abweichung in den Zwischenzeiten nimmt ab und es wird gleichmäßig über diese 100 Meter geschwommen. Ferner wird der Baseline-Wert dann auch von Tag 1 zu Tag 15 immer besser. Also am ersten Tag ist es am schlechtesten, dann findet das Training mit dem Metronom statt. Am fünften Tag ist das schon deutlich besser. Am achten Tag ist es nochmal besser geworden und dann bis zum 15. Tag, also in der folgenden Woche, also in den folgenden 7 Tagen, wo das Ganze dann auch gar nicht mehr trainiert wird, wird dieser Baseline-Wert in den Abweichungen je Bahn, in der Abweichung über die 100 Meter hinweg nicht mehr besser, aber auch nicht schlechter. Das heißt, der erlernte Effekt in der Pacing-Strategie, der ist vorhanden und der ist dauerhaft vorhanden. Der ist persistent, der verschwindet also nicht, obwohl hier bloß 4 Tage eine Intervention stattgefunden hat. Und das ist das eigentlich Interessante an dieser Studie, was dann da am Ende auch rausgekommen ist, bei, dass die Verbesserungen mit dem Metronom sofort nach dem ersten Trainingstag sichtbar sind, dass sie von langanhaltender Dauer sind, also über 2 Wochen hinweg, können die Sportlerinnen und Sportler die erlernten Fähigkeiten abrufen und der Effekt verschwindet auch nicht. Demgegenüber war die traditionelle Methode, dass man nach 100 Metern nur eine Endzeit sagt, zeigte einen deutlich langsameren Adaptionsprozess, was erklärbar ist, weil das Feedback natürlich viel seltener gegeben wurde und viel weniger detailliert war. Und das sind halt essentielle Informationen, um dann am Ende aber auch schnell zu sein. Also Training mit Metronom mal eine Woche machen und dann ist der Drops eigentlich schon fast gelutscht. Dann muss man das im Zweifel nur an schnellere Zielzeiten nochmal anpassen und neu wiederholen. Also es ist schon erstaunlich, mit welchem Tempo die Sportlerinnen und Sportler hier in der Lage waren, mit diesem neuen Trainingsmittel eine neue Fähigkeit aufzuschließen, sich zu erarbeiten, die so wichtig ist eigentlich für eine erfolgreiche Renngestaltung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen was vermitteln, etwas, das euch weiterhilft im Trainingsprozess. Wenn wir vorausblicken auf die kommenden Wettkämpfe an diesem Karnevalswochenende, dann ist der Wettkampfkalender relativ leer. Aber in Magdeburg, in der Schwimmhalle in Diersdorf, weil offensichtlich die Elbe Schwimmhalle immer noch gesperrt ist für den Wettkampf- und Trainingsbetrieb, finden unter anderem unter Beteiligung von Lukas und Leonie Mertens, Sven Schwarz, Johannes Liebmann, Maja Werner, Isabel Gose und Co. die Norddeutschen Meisterschaften lange Strecke statt. Außerdem gibt es in Visselhövede das 33. Frühjahrsschwimmfest und in Polheim das 48. internationale Frühjahrsmeeting. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Nächste Woche werfen wir mal einen Blick zurück auf die letzten Wettkampfwochenenden und beschäftigen uns mal damit, was so in Luxemburg beim Euromeet passiert ist, was so bei den Bayerischen Meisterschaften lange Strecke, die sind schon wahnsinnig lange her, vielleicht passiert ist und was hier jetzt bei den Norddeutschen Meisterschaften lange Strecke passiert ist. Also da machen wir einmal den Roundup durch das Wettkampfbecken, durch die besten Listen und bis dahin bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr gesund bleibt, seid nett zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!